Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Juli 2013 fand in Bad Neuenahr zum zweiten Mal die Satya Sai Kultursommerwoche statt. Nachdem es dort im letzten Jahr um unsere kulturellen Wurzeln ging, richtete sich der Blick diesmal auf die Gegenwart. Themen waren zum Beispiel Mensch und Gott, Mensch und Natur und natürlich auch Mensch und Mensch. Wir möchten heute gern einen Vortrag dokumentieren, den Ulrike Jakumeit gehalten hat. Für mehr reicht die Zeit leider wieder nicht. Das Thema ihres Vortrages war Albert Schweitzer. Sicher fällt jedem von Ihnen beim Stichwort Albert Schweitzer das Wort Lambarene ein. Aber Albert Schweitzer war natürlich sehr viel mehr und diesen Menschen Albert Schweitzer wollen wir Ihnen heute gerne vorstellen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Liebe Freunde, das Thema des heutigen Tages, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, ist ein sehr umfangreiches Thema, über das man viele Wochen, Monate sprechen könnte. Denn die Beziehungen zwischen den Menschen und dem, was sie als Gott bezeichnen, sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Das Göttliche wird in der Regel zunächst als das große oder der große andere wahrgenommen und im Laufe der spirituellen Entwicklung und im Laufe dessen, dass der Mensch sich mehr nach innen wendet, erfährt er dann das Göttliche mehr und mehr als eine innere Wirklichkeit, als eine innere Wahrheit und seine Beziehung zu Gott ist dann oder wird mehr und mehr zu einer Beziehung zu dieser inneren Wirklichkeit. Das Gebet als die ursprünglichste Form dieser Beziehungsaufnahme zu Gott wird dann zu einem Gespräch, zu einem Selbstgespräch, zu einem Gespräch mit diesem inneren Selbst. Nun kann man das, was mit Gebet bezeichnet wird, auch sehr weit fassen. Also je weiter man den Begriff des Gebetes fasst, umso mehr wird jede Handlung, die aus der Quelle dieser inneren Beziehung zu Gott oder zum wahren Selbst gestaltet wird, als Gebet aufgefasst werden oder kann es als Gebet aufgefasst werden. Das ganze Leben kann zum Gebet werden und Baba hat uns auch aufgefordert, unser Leben zu einem Gebet zu machen. Und es gibt Menschen, deren Leben zu einem Gebet geworden ist. Zu diesen Menschen gehört Albert Schweitzer, über dessen Leben und über dessen innere Beziehung zu Gott ich in diesem Vortrag sprechen möchte, oder zumindest mal möchte ich das versuchen. Albert Schweitzer war Christ im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, er hat ernst gemacht mit dem Jesuswort, du aber folge mir nach. Was so viel heißt wie, lasse alles, was du hast und bist und diene nur mir, kenne nur mich. Albert Schweitzer wurde von einigen als ein säkularer Heiliger bezeichnet, als ein weltlicher Heiliger, gehörte auch keinem Orden an, er lebte in der Welt, er war ein verheirateter Mann, aber sein Leben entsprach heiligen Gesichtspunkten. Er selber hätte sich allerdings vermutlich nie als solchen bezeichnet. Sein Biograf Alfred Schorlemann nannte ihn ein Genie der Menschlichkeit und in die Geschichtsbücher ist er als ein großer, als ein hervorragender Mensch eingegangen. Er wird zusammen mit Gandhi, diese beiden werden in der Regel als die herausragenden Menschen des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Hätte man Albert Schweitzer nach seiner Beziehung zu Gott gefragt, dann hätte er wahrscheinlich geantwortet und so ähnlich hat er das auch formuliert. Gott, das ist für mich etwas Unbegreifliches, etwas Unfassbares. Es ist der Urgrund allen Seins, den ich mit meinem Verstand nicht erfassen kann. Aber in Jesus Christus hat Gott für mich ein Gesicht bekommen. In Jesus Christus tritt mir Gott als allumfassende, unendliche Liebe entgegen. In Jesus erkenne ich Gott als Willen der Liebe. Und wenn ich diese Liebe, so wie ich sie in Jesus erfahre, in mich aufnehme und in mir wirken lasse, dann gewinne ich mir Gemeinschaft mit Gott. Diese Liebe, wie sie mir in Jesus entgegenkommt, ist für mich die Brücke zu Gott, da Gott selbst Liebe ist. Man kann von Albert Schweitzer sagen, dass sein Leben selbst seine Botschaft war, denn er hat diese Liebe, die er aus seiner inneren Quelle, der Quelle seiner inneren Beziehung zu Jesus geschöpft hat, im Dienst an allen Geschöpfen zum Ausdruck gebracht. Schweitzer war Arzt, er war Priester, er war Philosoph, er war Pionier der Tierschutzbewegung, er war Mystiker und er war nicht zuletzt auch ein hochbegnadeter Musiker, ein hochbegabter Organist, der in der Musik auch immer wieder einen ganz persönlichen, mystischen Zugang zu Gott gefunden hat. Meister Eckhart, mein ganz besonderer Freund, wie ihr wisst, hätte wahrscheinlich in Schweitzer einen Menschen gesehen, in dem die Gottesgeburt stattgefunden hat, was so viel heißt, wie das in seinem Leben und Wirken auf eine ganz unspektakuläre Weise eine höhere göttliche Kraft spürbar wird und dessen Leben aus dieser göttlichen Kraft geführt wird und der Gott auch nicht mehr im Äußeren sieht, sondern der Gott zu einer inneren Instanz gemacht hat, der Gott als seinen inneren Guru erlebt. Und als solcher war Albert Schweitzer auch ein wahrhaft freier Mensch. Er war einer, der sich von nichts und niemanden abhängig gemacht hat, außer von dieser inneren Stimme, von der Stimme seines inneren Gottes und seines inneren Gewissens. Und diese enorme Authentizität lässt sich bis in die frühe Kindheit Albert Schweitzers zurückverfolgen. Er war ein ganz wahrhaftiger Mensch. Er war ein Mensch, der die Einheit von Gedanken, Wort und Tat praktizierte. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts als zweites Kind eines evangelischen Pfarrers in einem elsässischen Dorf geboren. Die Familie war reich an Theologen, auch die Mutter Schweitzers war die Tochter eines evangelischen Pfarrers. Er war das zweite von 5 Kindern und er war bereits als Kind hochsensibel, außerordentlich nachdenklich, auch frühreif, aber zugleich ungewöhnlich willensstark. Er hatte schon als Kind ein großes Mitgefühl mit allen Wesen und er spürte eine große Verbundenheit mit allen Wesen, auch mit den Tieren. Er litt darunter, wenn er sehen musste, dass es seinen Freunden oder Kameraden, Schulkameraden schlechter ging als ihm selbst. Und er achtete auch sehr darauf, dass er nicht als etwas Besseres wahrgenommen wurde als die anderen. Er wollte auf keinen Fall etwas Besseres sein, wobei man sagen muss, dass er als Pfarrerssohn zu dieser Zeit gewissermaßen zur Familie der Honoratioren des Dorfes gehörte. Der Pfarrer war eine Respektsperson, dem eine besondere Achtung entgegenkam. Aber er wollte auf keinen Fall etwas Besseres sein. Und er litt auch sehr darunter, wenn er mit ansehen musste, dass Tierenleid geschah, dass Tiere gequält wurden oder getötet wurden oder auch zum Schlachten gebracht wurden. In sein Abendgebet schloss er schon als kleines Kind alle Wesen und auch die Tiere mit ein. Er betete, lieber Gott, bitte beschütze und behüte alles, was Odem hat, bewahre es vor allem Übel und lass es ruhig schlafen, auch die Tiere. Das war so etwas wie eine ganz kindliche Form von Samasta Loka, die sozusagen ganz spontan aus seinem Herzen hervorkam. Und einmal, das gehört zu seinen Kindheitserinnerungen, als er mit seinen Kameraden spielte und als seine Kameraden sich anschickten, mit Steinschleudern auf Vögel zu schießen, hört er in diesem Augenblick die Glocken der nahegelegenen Kirche läuten. Und dieses Glockengeläut war für ihn die Stimme Gottes, die von ihm forderte, kein Wesen zu töten und zu verletzen. Und in diesem Augenblick warf er seine Steinschleuder davon. Er riss seinen Freunden die Schleudern aus den Händen und unter den Beschimpfungen seiner Freunde verscheuchte er die Vögel. Und Schweitzer sagt von diesem Tag, dass er sich an diesem Tag von der Menschenfurcht befreit habe, dass er an diesem Tag die Angst vor dem Ausgelachtwerden und dem Alleinsein verloren habe. Das heißt also, bereits in diesen jungen Jahren hat er sich freigemacht von der Anerkennung und der Meinung der anderen Menschen und sich nur verantwortlich gefühlt der Stimme des Gewissens in ihm. Er war damals 8 Jahre alt.
Tvameva mata, tsapita tvameva. Tvameva bandhu, tsasaka tvameva. Tvameva vidya. Dravinam tvameva, tvameva sarvam, mama deva saideva. You are my mother, you are my father, you are my closest kin. You are my best friend. You are my wisdom. You are my treasure. You are my everything. My Lord, Masai Lord. Issei miteramu. Ο πατέρας μου, όποιος στενός μου συγγενής και ο πιο καλός μου φίλος, είσαι η γνώση και ο θησαυρός μου, είσαι τα πάντα εσύ. Ωσάι ο Κύριος μου. You are my wisdom. You are my treasure. You are my everything. My Lord, Masai Lord.
Baba sagte, dass der Mensch Gott so nahe ist, wie er sich selbst ist. Und das bedeutet, dass ein wirklich authentischer Mensch Gott immer nahe ist, weil Gott sein innerstes Selbst ist. Und ich denke, dass man das von Albert Schweitzer auch behaupten kann. Auch die hohe musikalische Begabung möchte ich noch einmal erwähnen. Er war fast so etwas wie ein musikalisches Wunderkind. Er lernte bereits mit 5 Jahren Tafelklavier zu spielen und er war mit 8 Jahren in der Lage, den Organisten in der Kirche zu vertreten. Seine Beinchen waren damals noch so kurz, dass er kaum an die Pedale reichen konnte. Er hat dann in späteren Jahren auch Unterricht genommen bei sehr berühmten Organisten. Er beherrschte dieses Instrument virtuos. Und er war auch ein wirklicher Bach-Kenner. Er hat Bücher über das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs geschrieben und er hat auch Abhandlungen über Orgelbau geschrieben. Er war also ein wirklicher Kenner auf diesem Gebiet und bis zu seinem Tod war die Musik für ihn ein Medium der Meditation, durch das er seine tiefe Hingabe an Gott zum Ausdruck bringen konnte. Nach dem Abitur trat Schweizer in die Fußstapfen seines Vaters. Er studierte Theologie und Philosophie. Er promovierte auch in beiden Fächern und er wurde dann evangelischer Pfarrer wie sein Vater und auch Privatdozent und später auch Professor für Theologie an der Universität Straßburg. Und diese steile theologische Karriere, die ihm ein mit Sicherheit sehr lukratives und sehr angesehenes und auch sehr bequemes Leben garantiert hätte, wurde dann durch einen plötzlichen Gesinnungswandel, der sich allerdings schon länger angekündigt hatte, unterbrochen, indem nämlich Albert Schweitzer sich entschloss, seine theologischen Ämter aufzugeben und einem inneren Ruf zu folgen, den Ärmsten der Armen in Afrika als Arzt zu dienen und so sein Leben in den Dienst einer tätigen Nachfolge Jesu Christi zu stellen. Er wollte nicht mehr nur mit Worten wirken, sondern durch die Tat. Das hat er auch so ausgedrückt. Er hat gesagt, ich wollte Arzt werden, um ohne irgendein Reden wirken zu können. Das Neue, das in mir anbrach, konnte ich mir nicht als ein Reden von der Religion der Liebe, sondern nur als ein reines Verwirklichen derselben vorstellen. Er war 30 Jahre alt. Schweitzer fühlte sich also offenbar aufgefordert, diese Liebe und Hingabe an Jesus Christus zu praktizieren. Er fühlte sich aufgefordert, diese Einheit von Gedanken, Wort und Tat, die auch Barbara immer wieder fordert von uns, zu praktizieren. Die Liebe zu Jesus nicht mehr nur verbal oder auch rituell auszudrücken, wie er das als Pfarrer tat oder auch als Professor für Theologie, sondern durch praktische Nächstenliebe. Und was Baba dazu gesagt hat, ist auch ganz eindeutig. Baba hat uns immer wieder aufgefordert, eben nicht nur zu dieser Einheit von Gedanken, Wort und Tat, sondern auch speziell die Liebe in die Tat umzusetzen. Baba sagt, wenn ihr die Liebe, an die ihr glaubt, in die Tat umsetzt, dann wird sie gedeihen. Weil ihr nicht praktiziert, was ihr bekennt, wird euer Vertrauen geschwächt. Liebe drückt sich als Seva aus. Liebe wächst durch Seva. Liebe wird im Schoß von Seva geboren. Gott ist Liebe. Schweitzers Familie war keineswegs erbaut über diese Entscheidung. Einige erklärten ihn für verrückt, auch seine Freunde konnten das nicht verstehen. Und Schweitzer litt ganz außerordentlich unter diesem Unverständnis seines Umfeldes für diese Entscheidung, die er mit einem göttlichen Ruf folgend im Gehorsam gegenüber den Forderungen seines Herzens getroffen hatte. Und in dieser mutigen Entschlossenheit, mit der er auch Einsamkeit und Verzicht in dieser Zeit ertragen musste, zeigt sich eben auch erneut die Unabhängigkeit und Stärke seines Charakters. Er war tatsächlich einer, der ernst gemacht hat. Er war überhaupt ein Mensch, der ernst gemacht hat. Er hat ernst gemacht mit dem Jesuswort, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es behalten. Es gibt eine schöne Ansprache von Satyasai Baba über diese Ernsthaftigkeit. 1993 hat er eine Ansprache gehalten über Ernsthaftigkeit und Glauben. Und in dieser Ansprache sagt Baba, dass der Mensch diese beiden Qualitäten benötigt, Ernsthaftigkeit und Glauben, um das Göttliche verwirklichen zu können. Er vergleicht Ernsthaftigkeit und Glaube mit Shiva und Shakti in diesem Vortrag. Er sagt, Ernsthaftigkeit ist Shakti, göttliche Energie. Und mit Ernsthaftigkeit kann der Mensch alles erreichen. Er kann Berge versetzen und er kann eine winzige Glut in ein riesiges Feuer der Begeisterung verwandeln. Ernsthaftigkeit, das ist sowas wie One-Pointedness, kann man sagen, also der eiserne Entschluss, eine einmal getroffene Entscheidung auch zum Ende zu bringen und sich davon nicht abbringen zu lassen, bis sie vollendet ist. Und tatsächlich bezog Schweitzer seine enorme Energie ganz offensichtlich aus seinem unerschütterlichen Glauben an Jesus und auch aus der Ernsthaftigkeit, mit der er die Nachfolge Jesu antrat. Er beendete sein Medizinstudium 1912, damals war er 37 Jahre alt, und er machte sich dann 1913 nach einem Vorbereitungsjahr auf den Weg nach Französisch-Äquatorialafrika, nach Gabun, wo er dann in einer französischen Missionsstation Lambaréné begann, ein Urwaldhospital aufzubauen, zusammen mit seiner Frau Helene, die er ein Jahr vorher geheiratet hatte. Helene Pressau war seine langjährige Freundin, aber er hatte lange gezögert, sich auch zu binden. Er musste ganz sicher gehen, dass die Frau an seiner Seite auch bereit war, dieses Leben mit ihm zu teilen. Und das war Helene Pressau. Sie hat ihn zeitlebens unterstützt. Sie war eine sehr starke Persönlichkeit, obwohl sie tatsächlich auch an seiner Seite kein einfaches Leben hatte, wie man sich vorstellen kann. Es führt jetzt hier aus zeitlichen Gründen und auch aus inhaltlichen Gründen zu weit, auf die Details einzugehen und auch die Hindernisse, denen er bei diesem Projekt begegnet ist. Diese Hindernisse waren erheblich, wie man sich vorstellen kann. Es gab nicht nur das tropische Klima, die enorme Feuchtigkeit, es gab Ungeziefer, es gab Tropenkrankheiten, es gab auch Magie, Aberglaube, allerlei Vorurteile, das völlige Fehlen einer Infrastruktur zu dieser Zeit, all das stellte Anforderungen an ihn, die die Grenzen dessen bei weitem überschritten, was ein einzelner Mensch in der Regel zu leisten imstande ist. Er war nicht nur Arzt und Priester, er war auch Architekt, er war Baumeister von Wellblechhütten, er war Holzfäller, er war Organisator, er war einfacher Bauarbeiter und er war nicht zuletzt auch Finanzgenie, denn als das Geld ihm ausging und er hohe Schulden angehäuft hatte, musste er Geld besorgen, er machte Europareisen, er bettelte Spenden und er erwirtschaftete Geld durch Vorträge und Orgelkonzerte, die er in Europa hielt. In seiner Biografie schrieb Schweitzer dann später: Von meinem Leben hatte ich nicht viel für mich selber, nicht einmal die Stunden, die ich Frau und Kind widmen mochte. Es kamen dann zunehmend auch Helfer, natürlich auch Ärzte aus ganz Europa. So etwa zur Hälfte war das Personal, waren es Weiße. Er hat aber dann auch natürlich Eingeborene damit herangezogen. Die tiefe Hingabe Albert Schweitzers war eine Hingabe an das Leben selbst, die er im Dienst an allen Geschöpfen zum Ausdruck brachte. Schweitzer fühlte sich Gott nahe, indem er dem Liebesgebot Jesu Christi Folge leistete und die Liebe tätig zum Ausdruck brachte. Er war der Meinung, dass der Mensch, und darin stimmt er eben auch mit der Lehre Saibabas überein, er war der Meinung, dass der Mensch Gott nur durch Liebe erreichen kann. Er hat gesagt, in Jesus Christus wird uns Gott als Wille der Liebe offenbar. In der Gemeinschaft mit Christus verwirklicht sich uns die Gemeinschaft mit Gott so, wie sie uns bestimmt ist. Jesus Christus war sein innerer Guru. Er hat gesagt, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Dieses Zitat Schweitzers ist eines der bekannten Zitate, über das man wirklich auch einmal meditieren kann. Er hat sich sehr intensiv auch mit indischer und östlicher Mystik beschäftigt, aber er hatte große Vorbehalte gegenüber der Advaita-Philosophie und gegenüber auch allen Vorstellungen von der Auflösung eines persönlichen Ich im Ozean des Unendlichen. Er betrachtete solche Vorstellungen als lebensfeindlich und lebensverneinend. Er bejahte auch das Leben in seiner manifestierten Form und er benötigte es auch, um seiner Liebe Ausdruck zu geben. Ohne ein Objekt ist Liebe gegenstandslos. Selbst die Götter haben die Welt erschaffen, um lieben zu können, muss man ja sagen. Und außerdem ist es sicher so, dass Menschen, die ein sehr anspruchsvolles Projekt in dieser Welt zu verwirklichen haben, wie auch Gandhi, ein gewisses Maß an Ego benötigen. Anders geht das auch nicht. Und man könnte ihm natürlich vorwerfen aus dieser Sicht, dass er zeitlebens einen gewissen, also zumindest mal bedingten Dualismus nicht überwunden hat, was sicher auch der Fall ist. Aber trotz allem hat er sich immer wieder nach der Einheit gesehnt. Das Thema der Einheit ist ein wichtiges Thema in seinem Lebenswerk und auch mit Fragen, wie der Dualismus zu überwinden ist. Und für ihn war eben der Weg die Liebe, das Aufgehen seines persönlichen Willens in dem göttlichen Willen war für ihn der Weg zur Einheit zu finden und den Dualismus zu überwinden. Er hat gesagt, einen Inhalt bekommt das Einswerden des Endlichen mit dem Unendlichen erst, wenn es als Stille werden in ihm und zugleich als Ergriffensein von dem Liebeswillen erlebt wird, der in uns zum Bewusstsein seiner selbst kommt und in uns Tat werden will. Er war ein Mann der Tat. Einen Inhalt bekommt das Einswerden des Endlichen mit dem Unendlichen erst, wenn es als Stille werden in ihm und zugleich als Ergriffensein von dem Liebeswillen erlebt wird, der in uns zum Bewusstsein seiner selbst kommt und in uns Tat werden will. Das Wesentliche des Christentums, wie es von Jesus verkündet wird, ist, dass wir durch die Liebe allein in Gemeinschaft mit Gott gelangen können. Alle lebendige Erkenntnis Gottes geht darauf zurück, dass wir ihn als Liebe in unseren Herzen erleben. Nichts anderes hat Baba gesagt. Baba hat gesagt, dass Gott die Liebe in unseren Herzen ist und Baba hat auch immer wieder gesagt, dass wir allein durch Liebe Gott erreichen können, dass Liebe die größte Kraft ist. Und er hat auch andere Wege, Yoga-Wege, als untauglich abgelehnt, sofern sie nicht in Liebe gegründet sind oder auch in Liebe einmünden. Und Baba hat auch immer wieder betont, dass wir diese Liebe in Handlung umsetzen müssen. Und aus dem Grund hat er sehr oft die Überlegenheit des selbstlosen Dienens gegenüber anderen Wegen des Sadhana betont. Er hat gesagt, man kann den Zyklus von Werden und Vergehen nicht durch Pilgerfahrten, nicht durch das Anrufen des Herrn oder durch das Studium heiliger Schriften unterbrechen. Dies ist nur möglich durch Seva, den Dienst am Nächsten. Und er, Baba, saß ja, wie wir wissen, auch nicht schweigend und meditierend auf einem Berg oder in einer Höhle, wie das durchaus indischer Tradition entspricht, sondern er stand dienend und handelnd in der Welt und er hat dadurch auch der Welt seine Wertschätzung ausgedrückt. Es ging Baba nie um eine Flucht oder Abkehr von der Welt, sondern es ging ihm um die Spiritualisierung der Welt. Es ging ihm darum, Dharma wiederherzustellen, also das rechte Handeln wieder aufzubauen und dadurch eine spirituelle Atmosphäre in der Welt wieder aufzurichten. Und tatsächlich hatte auch Albert Schweitzer ein ähnliches Anliegen. Er hatte zwei Weltkriege miterlebt. Er hatte den Nationalsozialismus miterlebt und er war zutiefst beunruhigt durch die Kriegsbedrohung, vor allem die atomare Bedrohung seiner Zeit. Und er war außerdem zutiefst beunruhigt durch den zunehmenden Verfall der menschlichen Werte, den er beobachtete und den er als ethische Dekadenz bezeichnete. Er fühlte sich aus diesem Grund aufgerufen, eine Ethik zu schreiben, also das heißt eine Anleitung für ein wertezentriertes Denken und Handeln, an dem sich die Menschen orientieren können. Und dazu war er auch berechtigt, weil nämlich sein eigenes Leben wirklich ethischen und auch christlichen Prinzipien gefolgt ist. Aber diese Ethik, mit der er sich beschäftigte, um deren Formulierung errang, sollte nach seiner Ansicht weder theoretisch sein, noch sollte sie lebensfeindlich sein. Er betrachtete die bisherige westliche Ethik als zu theoretisch und die östliche Ethik als lebensfeindlich. Er hat, wie ich schon gesagt habe, er konnte sich nicht anfreunden mit Vorstellungen von der Unwirklichkeit der Welt und er hatte auch große Vorbehalte gegenüber der Neigung zur Passivität und auch zur Verinnerlichung und zum Rückzug der östlichen Menschen. Die westliche Ethik betrachtete er als zu theoretisch, als nicht praktisch, als nur im Denken, ja, als nicht ins Leben integriert. Dann ein Erlebnis, ein naturmystisches Erlebnis während einer Flussfahrt über den zentralafrikanischen Ogowe-Fluss. Dabei beobachtete er eine Flusspferdherde, die sich in dem Fluss tummelten. Und der Anblick dieser Tiere, ihre Vitalität, ihre Kraft, ihre Schönheit und vor allen Dingen ihre unbändige Lebensfreude erzeugten in ihm ein Gefühl der tiefen Ehrfurcht vor dem Leben. Er spürte in dem Augenblick, dass es nur ein Leben gibt, das durch die Adern aller Lebewesen pulsiert und dass eben der Wille zu leben und auch die Freude zu leben, die Freude des Seins in allem Wesen die gleiche ist, in ihm selbst, in allen anderen Menschen und auch in den Tieren und selbst in den Pflanzen. Und in dem Augenblick kam so in seinem Geist der Satz auf, ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben will. Er fühlte sich als Teil dieses einen Lebens. Und er fühlte auch, oder es wurde ihm bewusst, die Heiligkeit des Lebens, das auf einen einzigen Ursprung zurückgeht und einem einzigen Urwillen entspringt, der Gott selbst ist. Eine solche mystische Schau ist natürlich nicht mit dem weltlichen Auge möglich, nur mit dem sinnlichen Auge. Es ist eine Schau, die nur mit dem inneren Auge möglich ist. Nur das göttliche Auge ist in der Lage, das Göttliche zu sehen. Und in diesem Augenblick tauchte eben in seinem Geist dieser Begriff der Ehrfurcht vor dem Leben auch auf. Und das ist der Name, den er seiner Ethik gab und der seitdem auch untrennbar mit seiner Person und auch mit seinem Werk und seinem Schaffen verbunden ist. Das ist ein sehr schöner Begriff, Ehrfurcht vor dem Leben, über den wir ja vielleicht einmal ganz kurz auch nachdenken können, was das so in euch auslöst, dieses Wort der Ehrfurcht vor dem Leben. Es ist so auch eine Haltung, Ehrfurcht ist ja auch das Wort Furcht darin, es ist eine Haltung gewissermaßen des inneren Zurückweichens, kann man sagen, auch eine Haltung der heiligen Scheu gegenüber etwas, was man als heilig betrachtet. Im Grunde das Bewusstsein der Heiligkeit, der Schöpfung in diesem Begriff enthalten. Und diese Ehrfurcht vor dem Leben wird uns auch nahegelegt im Beginn der Isha Upanishad, die Gandhi zu seiner Lebensmaxime gemacht hat. In diesem Beginn der Isha Upanishad heißt es, alle Dinge dieser Welt, die Vergänglichen, die Flüchtigen, sind umhüllt von dem Herrn, der die einzige Wirklichkeit ist. Darum müssen sie mit ehrerbietiger Entsagung genutzt werden, denn sie gehören dem Herrn und nicht dem einzelnen Menschen. Gita Upanishad sagt, dass sie alle umhüllt sind von dem Herrn. Diese Aussage legt uns diese Haltung der Ehrfurcht nahe, auch eine Haltung des Verzichts und des achtsamen Gebrauchs von allen Ressourcen. Schweizer empfand diese Ehrfurcht vor dem Leben, und aus dieser Sicht der Ehrfurcht gibt es auch kein höheres oder kein niedriges Leben. Alles ist Leben, ist eins, und auch die Tiere und die Pflanzen sind davon nicht ausgeschlossen. Das Niederste wie das Höhere hat Anspruch auf diese Ehrfurcht vor dem Leben. Und es ist eben auch ein Ausdruck von Liebe. Schweizer hat diese Ehrfurcht vor dem Leben immer als auch einen Ausdruck einer allumfassenden Liebe betrachtet, die von ihm forderte, jedes Leben wie das eigene zu schützen und zu fördern. Und er lebte diese Ehrfurcht offenbar auch im Alltag vor. Leute, die ihn besucht haben in Lambaréné, haben das auch bestätigt. Er hat offenbar eine große Autorität und auch eine große Ausstrahlung, die auf diese Authentizität seiner Persönlichkeit zurückging. Und seine Worte hatten offenbar auch immer eine besondere Kraft, nicht nur, weil sie aus dem Herzen kamen, sondern weil er auch lebte, wovon er sprach. Die jungen Ärzte, die ihn besuchten und dort auch eine Zeit lang arbeiteten, betrachteten ihn als ihren Lehrer, und zwar weniger aus medizinischen Gründen als aus ethisch-spirituellen Gründen. Einer hat das wie folgt formuliert: Es waren weniger die medizinischen Kniffe, die wir ihm abschauten, als seine ethischen Vorstellungen. Er lebte uns das vor, was diese Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet. Demut vor der Schöpfung, Dankbarkeit für jeden neuen Tag, Toleranz und Nächstenliebe. Und ein anderer sagte, der Doktor lehrte uns Liebe im Alltag, Güte gegen Gewalt, Freude gegen Leid und das Anderssein als die Welt. Besucher haben auch berichtet, dass sich oftmals in alltäglichen Szenen so etwas wie eine sakrale Atmosphäre eingestellt hat, also dass auch alltägliche Dinge so beinahe von dem Hauch des Göttlichen umweht waren. Ganz besonders wurde das beim gemeinsamen Essen beobachtet. Die Verhältnisse in Lambaréné waren, wie gesagt, sehr einfach. Der Schweizer hat sich auch sehr lange gegen einen technischen Fortschritt zur Wehr gesetzt. Das Esszimmer, in dem eben das Abendessen eingenommen wurde, war von Petroleumlampen erleuchtet. Und der Schweizer hat zu Beginn des gemeinsamen Essens ein Gebet gesprochen, und auch am Ende des Essens wurde ein Dankeslied gesungen oder ein Choral, ein Bachchoral, den er am Klavier begleitete. Und der Besucher berichtet, dass dieses Licht der Petroleumlampen die ganze Szene in eine besondere Atmosphäre getaucht hat, die ihn erinnerten an alte Gemälde von dem Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Also es war eine ganz besondere spirituelle Atmosphäre, und das einfache Mahl wurde so wirklich zu einer heiligen Gabe. Kraft seiner Persönlichkeit hatte Schweizer ganz offensichtlich die Fähigkeit, die alltäglichen Dinge des Lebens zu heiligen. Und das, was ist, was Baba von dem wahren Dharma sagt, er sagt, dass Atma Dharma, also ein Mensch, der wirklich in Atma Dharma lebt, jede Handlung zu einer heiligen Handlung macht.
Na punyam, na papam, na saukyo, na dukham, na mantro, na tirto, na veda, na yagnam, na Naham Bodhanam Naiva Bodhyo Nabokto. Sadananda Rupam Advaitam Sivoham Sivoham.
Über seine Ehrfurcht vor dem Leben hat Schweitzer Folgendes gesagt: Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ist die ins Universelle erweiterte Ethik der Liebe. Also es ist letztlich Expansion of Love. Es wird beanstandet, dass sie dem natürlichen Leben einen zu großen Wert beilege. Darauf kann ich erwidern, dass es der Fehler aller bisherigen Ethik war, nicht das Leben als solches als einen geheimnisvollen Wert erkannt zu haben. Aber alles geistige Leben tritt uns im Natürlichen entgegen. Die Ehrfurcht vor dem Leben gilt also dem Natürlichen und dem geistigen Leben miteinander. Der Mann im Gleichnis Jesu rettete nicht die Seele des verlorenen Schafs, sondern das ganze Schaf. Ja, mit der Stärke der Ehrfurcht vor dem natürlichen Leben wächst auch die vor dem Geistigen. Das ist wirklich sehr schön gesagt, denn es ist wirklich eine Absage an jegliche Vorstellung einer Trennung von Spiritualität und Welt. Es bedeutet, Gott und Schöpfung sind nicht getrennt. Die Schöpfung ist das Gewand Gottes. Und obwohl Gott formlos ist, tritt er uns im Leben in mannigfaltigen Formen und mit mannigfaltigen Namen entgegen und er ist in jedem von uns vorhanden. Nichts anderes sagt Baba. Baba sagt, dass der Mensch das Göttliche nur über die materielle Welt erfahren kann. Dass es auch ein Privileg des Menschen ist, dieses Bewusstsein zu erlangen, das Bewusstsein der inneren Göttlichkeit, nicht nur seiner selbst, sondern auch der gesamten Schöpfung. Und er sagt, auch Baba und auch andere Mystiker haben das gesagt, dass offenbar auch die Erde ein ganz besonders heiliger Ort ist, an dem diese Erfahrung gemacht werden kann und dass die Erde auch der einzige Ort ist, angeblich, an dem Befreiung, also wirkliche Befreiung erfolgen kann. Schweitzer sagt also gewissermaßen, dass wir durch die Heiligung des natürlichen und des alltäglichen Lebens einen Sinn entwickeln für das Übernatürliche, das ewige Leben, das durch das Natürliche hindurch scheint. Und dass wir so eben diese Erfahrung machen der Einheit von Gott und Welt, Shiva und Shakti, Geist und Materie. Und gerade dieses Bewusstsein dieser Einheit ist ja gerade in unserer Kultur verloren gegangen. Schweitzer war der Ansicht, dass wir Gott im Hier und Jetzt erleben sollten. Im alltäglichen Leben, im Leben selbst, in unserem Nächsten. Und die Kraft, durch die wir ihn erkennen, ist die Liebe. Er sagt, weil das menschliche Denken das Ewige nicht erkennen kann, ist ihm gesetzt, beim Dualismus anzulangen und ihn überwinden zu müssen. Zuletzt aber darf der Mensch alles Unerkennbare dahingestellt sein lassen und den Weg gehen, Gottes als des Willens der Liebe gewiss zu werden und in ihm Frieden und Betätigung zu finden. Aus solchen Worten klingt auch immer wieder eine große Bescheidenheit und Demut, die offenbar auch zu den Charakterzügen von Schweitzer gehörte. Er enthält sich irgendwelcher theoretischer Spekulationen, theologischer Spekulation über den unfassbaren göttlichen Geist und er begnügt sich immer wieder damit, diesen einfachen Weg der tätigen Liebe zu gehen und ihn zu preisen und sich durch diesen Weg auch Gott nahe zu fühlen. Dieser Weg der tätigen Liebe war für ihn das Himmelreich, das er bereits in diesem Leben errungen hat. Und das sagt er auch so. Er sagt, Die höchste Erweisung des Geistes ist die Liebe. Die Liebe ist das Ewige, das der Mensch schon jetzt in diesem Leben besitzen kann. Und diese Liebe, von der Schweizer immer wieder spricht, ist Prema, göttliche Liebe, allumfassende Liebe, die alle, wie die gesamte Schöpfung einschließt, alle Wesen, auch die Tiere, auch die Pflanzen. Er hatte auch große Achtung vor den Pflanzen. Und seine Ehrfurcht vor dem Leben ist Ausdruck dieser Ausweitung der Liebe auf alle Geschöpfe. Er hat die Menschen immer wieder aufgefordert, sich von dem gedankenlosen Dahinleben freizumachen, so hat er das genannt, also von dem konditionierten Denken und Handeln und sich für das Ganze verantwortlich zu führen. Er hat die Menschen aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Verantwortung, die er einforderte, sollte nach seiner Meinung weit über das indische Ahimsa-Gebot hinausgehen, das nach seiner Meinung nach nur forderte, nicht zu verletzen und zu töten. Natürlich wissen wir, dass das nicht ganz so richtig ist. Ahimsa beinhaltet wesentlich mehr als nur der Verzicht auf ein physisches Nicht-Verletzen und Nicht-Töten. Aber er forderte die Menschen auf, ein grenzenloses, aktives Mitgefühl zu entwickeln gegenüber allen Geschöpfen und auch den Tieren. Er forderte die Menschen immer wieder auf, aus Liebe zu handeln, die Notwendigkeit des Handelns aus Liebe, des Dienstes am Nächsten und auch des Opfers dem Ganzen gegenüber. Und insbesondere von den Menschen im Westen, die Gutes empfangen haben und die sich nach seiner Meinung auch schuldig gemacht haben gegenüber den Völkern der Dritten Welt, forderte er die Hingabe von Leben an Leben. Das ist auch eine Formulierung Schweizers, die Hingabe von Leben an Leben. Er hat geschrieben, sobald wir den Grundsatz der Liebe anerkennen, langen wir tatsächlich bei einer Ethik der grenzenlosen Verantwortung und Pflichten an. Liebe lässt sich nicht reglementieren, sie gebietet in absoluter Weise. Jeder von uns muss für sich die Entscheidung treffen, wie weit er mit den Ausführungen der grenzenlosen Liebe gehen kann, ohne sein eigenes Dasein aufzugeben und was er von seinem Glück für das Leben und das Glück der anderen hingeben muss. Gibt man aber zu, dass das Prinzip der Liebe auf alle Kreatur auszudehnen sei, so erkennt man, dass das Gebiet der Ethik grenzenlos ist, dass sie ihrem ganzen Wesen nach grenzenlos ist und dass sie uns grenzenlose Pflichten auferlegt. Schweizer hat bis zu seinem Lebensende nicht aufgehört, sein Leben in der Nachfolge Jesu Christi der Liebe zu opfern. Wie ihr sicher wisst, hat er sich dann auch in späteren Jahren zunehmend mit politischen Themen auseinandergesetzt. Er war ein vehementer Kämpfer gegen die atomare Aufrüstung. Er war ein vehementer Pazifist. Er hat sich eingesetzt gegen die Ausbeutung von Menschen und Tieren. Und auf vielen anderen politischen Gebieten auch. Er gewann dann natürlich auch zunehmend eine große Autorität und wurde gerade für unsere Generation, ich bin eine Nachkriegsgeneration, als das Vorbild letztlich des 20. Jahrhunderts angesehen. Nebenan vielen Auszeichnungen erhielt er dann 1954 auch den Friedensnobelpreis. Schweizer war ein Karma-Yogi, er war ein Seva-Mann, aber er war auch ein Bhakta, er war auch ein Jünger des Herrn und er hatte gewissermaßen eine Liebesbeziehung zu seinem inneren Guru Jesus Christus. Und er war ein denkender Mystiker. Schweizer hat immer wieder das Denken und die Vernunft auch betont, auch in seinen Schriften. Das entsprach natürlich einerseits dem Zeitgeist, aber zum anderen kann man durchaus das, was er als Denken und als Vernunft bezeichnet, als Buddhi ansehen, als höhere Intelligenz, als Intuition und Weisheit. Er hat einmal gesagt, dass das Denken, wenn es tief genug ist, zur mystischen Erfahrung wird. Das bedeutet, dass das Denken auf seine Quelle stößt, den Atman, und aus ihr genährt und inspiriert wird. Und dass das Handeln letztlich, das aus diesem Denken entspringt, wahrer Dharma ist. In seinen öffentlichen Vorträgen sprach Schweizer so gut wie nie über Gott, außer wenn er als Priester auftrat. Aber man kann auch sagen, er sprach immer über Gott. Er sprach über Wahrheit, er sprach über wahre Menschlichkeit, er sprach über die menschlichen Werte und über die Ehrfurcht vor der Schöpfung. Und aus dieser Sicht kann man ihn natürlich auch als ein Vorbild ansehen, als einer, der die Kunst beherrschte, die Menschen zutiefst zu berühren. Er wurde verstanden von den Gläubigen wie von den Nichtgläubigen. Er berührte die Herzen der Menschen, ohne den Menschen eine besondere religiöse Vorstellung oder ein besonderes persönliches Gottesbild aufzudrängen. Schweizer war ein wahrhaft religiöser Mensch, der sein Leben und Handeln aus dieser inneren Beziehung zu Gott gestaltete. Er war mehr als ein nur sozial engagierter Mensch. Das ist wirklich ein Unterschied, den Baba auch immer wieder betont. Es gibt einen Unterschied zwischen sozialem Engagement und auch jemandem, der tatsächlich Atma Dharma lebt, der wirklich die Menschenwerte lebt aus einer inneren Beziehung zu Gott. Und auch Baba hat uns aufgefordert, aus diesem Grund an ihn ständig zu denken und aus dieser inneren Beziehung zu ihm zu leben. Schweizer lebte in Gott und mit Gott, mit Jesus Christus, und man kann sagen, dass auf ihn das Wort des Apostels Paulus zutraf: Nicht ich lebe, Jesus Christus lebt in mir. Zum Abschluss möchte ich nochmal ein Zitat von Schweizer zitieren, das gewissermaßen als sein Lebensresümee angesehen werden kann, das er, glaube ich, auch am Ende seines Lebens so ausgesprochen hat. Als einer, der versucht, in seinem Denken und Empfinden jugendlich zu bleiben, habe ich mit den Tatsachen und der Erfahrung um den Glauben an das Gute und Wahre gerungen. In dieser Zeit, wo Gewalttätigkeit in Lüge gekleidet, so unheimlich wie noch nie auf dem Throne der Welt sitzt, bleibe ich dennoch überzeugt, dass Wahrheit, Liebe, Friedfertigkeit, Sanftmut und Güte die Gewalt sind, die über alle Gewalt ist. Ihnen wird die Welt gehören, wenn nur genug Menschen die Gedanken der Liebe, der Wahrheit, der Friedfertigkeit und der Sanftmut rein und stark und stetig genug denken und leben. Eine unermesslich tiefe Wahrheit liegt in dem fantastischen Worte Jesu Christi: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Om Sara.
Das war unsere heutige Sendung. Sie hörten einen Vortrag von Ulrike Jakumeit über das Lebenswerk von Albert Schweitzer. Diesen Vortrag hat sie 2013 in Bad Neuenahr anlässlich der zweiten Satyasai-Kultur-Sommerwoche gehalten. Ganz zum Schluss nun hören Sie eine wirklich seltene Aufnahme. Albert Schweitzer interpretiert im Jahre 1936 die Fuge C-Dur von Johann Sebastian Bach. Damit verabschiedet sich Ihr Radioteam für heute von Ihnen. Haben Sie noch einen guten Tag.